Mortula spitzte die Lippen beim Sprechen, als fühlte sie noch den Schnabel.
Wie ich mich beherrschen musste, ihm nicht die Augen auszuhacken, als ich ihn wieder sah. Keine Hast, Mortula, sagte ich mir. Die Hast hat dir schon einmal deine schöne Rache verdorben. Streu ihm ein paar giftige Beeren ins Essen, damit er sich windet wie ein Wurm und so langsam stirbt, dass du deine Rache genießen kannst. Aber so eine dumme Krähe hat die Beeren aus meiner Schüssel gepickt und beim nächsten Versuch hat der Bär nach mir geschnappt mit seinem stinkenden Maul und hat mir zwei Schwanzfedern ausgerissen. Ich hab's wieder versucht. In dem Lager, in das der schwarze Prinz sie gebracht hat, ihn und seine Tochter und die verräterische Magd. Aber der falsche Mann hat sich die Schüssel gegriffen. Giftige Pilze, haben sie gestammelt. Er hat giftige Pilze gegessen.
Mortula lachte und Orpheus schauderte, als er sah, dass ihre Finger sich dabei krümmten, als klammerten sie sich immer noch an einen Ast.
Es ist wie verhext. Nichts kann ihn töten, weder Gift noch Kugel. Als würde alles in dieser Welt ihn beschützen, jeder Stein, jedes Tier, selbst die Schatten zwischen den Bäumen. Eichel her! Sogar der Tod hat ihn gehen lassen und sich den Feuertänzer von ihm abhandeln lassen. Oh ja, sehr beeindruckend. Aber zu welchem Preis? Selbst seiner Frau hat er es nicht erzählt. Nur Mortula weiß es. Keiner achtet auf die Elster im Baum, aber sie hört alles, was nachts die Bäume flüstern und Spinnen mit silbernen Fäden in feuchte Zweige schreiben, dass der Tod sich den Eichelhäher und seine Tochter holen wird, wenn er ihm nicht vor Ende des Winters den Natternkopf bringt. Und dass dessen eigene Tochter dem Herr dabei helfen will, die drei Wörter in das leere Buch zu schreiben.
Was? Orpheus hatte nur mit halbem Ohr gelauscht. Er kannte Mortulas hassgetränkte Tiraden, endlos und selbst beweihräuchernd. Aber bei ihrem letzten Satz horchte er auf. Violante im Bund mit dem Eichelhäher? Ja, das gab Sinn. Natürlich. Deshalb hatte Mortimer sich ausdrücklich in ihre Hände gegeben. Hatte er es doch gewusst. Dieser Ausbund an Tugend hatte sich nicht bloß aus Edelmut fangen lassen. Auf Mord war er aus, der edle Räuber. Orpheus begann auf und ab zu gehen, während Mortula weiter Verwünschungen ausstieß, mit so heiserer Stimme, dass die Worte kaum noch menschlich klangen. Violante! Orpheus hatte ihr gleich, nachdem er sich in Omra angesiedelt hatte, seine Dienste angeboten, aber sie hatte ihn zurückgewiesen mit der Auskunft, sie habe schon einen Dichter. Nicht sehr nett.
Ja, er will die Natter töten. Hat sich in die Burg geschlichen wie ein Marder in den Hühnerstall. Selbst die Feen singen davon bei ihren dummen Tänzen, aber nur die Elster hört zu.
Mortula krümmte sich. Selbst ihr Husten klang schon wie ein Krächzen. Sie war verrückt. Wie sie ihn ansah, die Pupillen so schwarz und starr, dass sie mehr denen eines Vogels als denen eines Menschen glichen. Orpheus schauderte.
Ja, ich weiß, was er vorhat. Und ich sage mir, Mortula, lass ihn leben, auch wenn es dir schwerfällt. Töte seine Frau oder noch besser, seine geliebte Tochter und flattere ihm auf die Schulter, wenn er die Nachricht erfährt, damit du hörst, wie sein Herz bricht. Aber lass ihn leben, bis der Natternkopf ihm das leere Buch gibt, denn auch die Natter muss sterben. Für all die Schmerzen, die sie Capricorns Mutter zugefügt hat. Und sollte der Silberfürst tatsächlich so dumm sein, seinem ärgsten Feind das Buch zu überlassen, das ihn töten kann, umso besser. Dann wird die Elster zur Stelle sein und nicht der Eichelhäher, sondern Mortula wird die drei Wörter schreiben. Oh ja, ich kenne sie auch. Und der Tod wird den Häher und den Natternkopf holen und mir zum Dank für so reiche Beute endlich zurückgeben. Was der verfluchte Buchbinder mir mit seiner Zauberzunge genommen hat, meinen Sohn!
Teufel! Orpheus verschluckte sich an dem Wein, den er gerade an die Lippen gesetzt hatte. Die alte Hexe träumte immer noch von Capricorns Rückkehr. Nun, warum auch nicht? Nachdem erst Cosimo und dann Staubfinger von den Toten zurückgekehrt waren? Er allerdings konnte sich wahrhaft interessantere Wendungen für diese Geschichte vorstellen als die Rückkehr von Mortolas brandschatzendem Sohn. »Du glaubst tatsächlich, dass der Natternkopf das leere Buch mit nach Ombra bringen wird?« Oh, er spürte große Dinge nahen, verheißungsvolle Dinge. Vielleicht war doch noch nicht alles verloren, auch wenn Staubfinger ihm Fenollios Buch gestohlen hatte. Es gab andere Wege, in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle zu spielen. Der Natternkopf in Ombra, welche Möglichkeiten das eröffnete.
»Natürlich wird er kommen! Die Natter ist dümmer, als die meisten glauben!«
Mortola setzte sich auf einen der Stühle, die für Orpheus feine Kundschaft bereitstanden. Der Wind fuhr durch die glaslosen Fenster und ließ die Kerzen flackern, die die Mägde hastig hereingebracht hatten. Schatten tanzten wie schwarze Vögel über die weißgetünchten Wände.
»Also wird der Silberfürst sich von dem Buchbinder zum zweiten Mal zum Narren halten lassen!«
Orpheus war selbst überrascht von dem Hass, der aus seiner Stimme klang. Erstaunt stellte er fest, dass er sich Mortimers Tod inzwischen fast ebenso leidenschaftlich wünschte wie Mortola.
»Selbst Staubfinger läuft ihm nun hinterher«, stieß er hervor. »Offenbar hat der Tod ihn vergessen lassen, was dieser edle Held ihm einst angetan hat.«
Er nahm die Brille ab und rieb sich die Augen, als könnte er damit auch die Erinnerungen an Staubfingers abweisendes Gesicht fortwischen. Ja, nur deshalb hat er sich gegen ihn gewandt. Weil Mortimer ihn verhext hatte mit seiner verfluchten Stimme. Er verhexte sie alle. Hoffentlich schnitt ihm der Pfeifer die Zunge heraus, bevor sie ihn vierteilten. Er wollte zusehen, wie die Hunde des Hänflings ihn zerfleischten, wie der Pfeifer ihm die Haut und das noble Herz in Scheiben schnitt. Ach, wenn er dieses Lied über den Eichelherr doch nur hätte schreiben können.